Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Guten Tag. Diversität im Film und männliche Macht. Das sind heute zwei große Themen in Vollbild.
Es heißt, Sie haben die Bombardierung des Flughafens von Grozny befohlen als Vergeltung für die Anschläge. Meinen Sie nicht, solche Aktionen verschärfen die Situation?
Ich habe genug von derlei Fragen. Wir kriegen die Terroristen, wo immer sie sich verstecken. Sind sie in einem Flughafen, trifft es den Flughafen. Sind sie im Scheißhaus, tut mir leid für die Wortwahl, kriegen wir sie im Scheißhaus.
Sie können sich nicht vorstellen, welche Wirkung dieser eine Satz auf die Russen hatte. Endlich hörten wir jetzt die Stimme von Führung und Kontrolle. Die Russen hatten das so lange nicht mehr gehabt.
Stalins Stimme?
Nicht Jelzins, jedenfalls, oder Gorbatschows. Jetzt stieg Putin wirklich zum Zaren auf.
Der Magier im Kreml heißt der neue Spielfilm von Olivier Assayas. In dem erzählt er von Putins Aufstieg in den 1990er Jahren. Paul Dano spielt dabei den Spin-Doktor, der maßgeblich an diesem Aufstieg beteiligt war. Und ich konnte mit Paul Dano sprechen. Und es geht um Diversität im Film. In dem Buch Anleitung für eine Rebellion blicken drei Mitgründerinnen der Initiative Pro Quote Regie zurück auf 12 Jahre Kampf für mehr Sichtbarkeit von Frauen im Film und für mehr Diversität. Wie entsteht Macht? Klar, durch Wahlen, manchmal auch durch Waffen und immer mehr auch durch Bilder, Geschichten und durch Menschen, die im Hintergrund die richtigen Sätze formulieren. Der neue Film von Olivier Assayas, Der Magier im Kreml, erzählt davon, basierend auf dem Bestseller von Giuliano da Empoli. Im Mittelpunkt steht Vadim Baranov, gespielt von Paul Dano. Ein kluger, fast unheimlich präziser Beobachter, der im Chaos des postsowjetischen Russlands erst Künstler ist, dann Fernsehproduzent.
Ich nutzte meine Theatererfahrung für eine Karriere als TV-Produzent und stieg damit quasi von einem Pferdewagen auf einen Lamborghini um. An einem Tag saß ich am Küchentisch und schwärmte von Majakowski und trank heißen Tee. Am nächsten genoss ich einen Latte in einem von holländischen Architekten designten Workspace.
Schließlich wird er zum strategischen Kopf hinter dem politischen Aufstieg Wladimir Putins. An seiner Seite Jude Law als Putin. Am Donnerstag kommt Der Magier im Kreml ins Kino und ich konnte mit dem US-Schauspieler Paul Dano in einer Videokonferenz sprechen. Ein zentrales Thema des Films ist, dass Politik zur Inszenierung wird. Was hat Sie am meisten daran gereizt, diesen Spin-Doktor zu spielen, der versteht, dass Macht heute vielleicht stärker vom Geschichtenerzählen abhängt als von Ideologie?
Ich glaube, es war vor allem dieses Unbekannte, der Blick hinter die Kulissen. Ich hatte das Gefühl, dass das eine Welt ist, über die ich eigentlich viel zu wenig wusste. Und mir war nicht klar, wie stark sie unsere Gegenwart prägt. Oder sagen wir, meine Welt hier in den Vereinigten Staaten. Mich hat fasziniert, dass der Film eine sehr weitsichtige Geschichte darüber erzählt, wie Macht heute verteilt wird und funktioniert. Aber für mich geht es genauso um Komplizenschaft. Und ich glaube, das ist etwas, womit wir uns im Moment sehr intensiv auseinandersetzen.
But I also thought it was about complicity as well. And I think that that's something that we're looking at a lot right now.
Ihre Figur basiert lose auf einer realen Person, auf Wladislav Surkow. Sein Ruf ist eng mit der Idee der gelenkten Demokratie verbunden und dem Verwischen von Wahrheit und Fiktion. Haben Sie sich zur Vorbereitung mit seinen Reden, Essays oder auch mit der Mythologie beschäftigt, die sich um ihn rankt? Und wenn ja, was hat Ihnen das eröffnet?
Sure. So, there's a piece of Surkov as an influence on the character in the book.
Surkov war natürlich eine wichtige Inspiration für die Figur im Buch. Aber im Drehbuch ist die Figur eben nicht Surkov. Für mich als Schauspieler ist das ein entscheidender Unterschied. Surkovs Hintergrund unterscheidet sich sehr von dem von Vadim Baranov, wie er im Buch und im Drehbuch beschrieben wird. Deshalb konnte ich unmöglich einfach diese reale Person spielen. Giuliano da Empoli und ich glaube auch Olivier Assayas interessierten sich sehr für den Einfluss von drei Generationen russischer Männer. Baranov hat einen Großvater, einen Aristokraten, der den Bolschewiki zum Opfer fiel. Dann einen Vater, einen braven kommunistischen Sohn seiner Zeit, der mit dem Kommunismus untergeht. Daraus entsteht jemand, der um jeden Preis kein Opfer seiner Epoche werden will. Als es in der Kunstwelt für Baranov nicht funktioniert und die Liebe seines Lebens ihn für einen Gangsterkapitalisten verlässt, sagt er im Grunde, dann eben so. Er geht ins geldgetriebene Reality-Fernsehen und merkt, dass seine Talente dort belohnt werden. Von dort führt ihn sein Weg in die Politik, wo genau diese Fähigkeiten als Geschichtenerzähler noch einmal aufgewertet werden.
That said, of course I looked into this person. I looked into other people like him as well. I think trying to understand their point of view is.
Natürlich habe ich mich trotzdem mit Surkov beschäftigt und mit anderen Menschen seines Typs. Es ist extrem wichtig, ihre Sichtweise so weit wie möglich zu verstehen. Dazu gehört viel Recherche, viel Kontext, damit man sich selbst in dieser Figur glauben kann. Eines der wirklich beängstigenden Dinge für mich war die Erkenntnis, wenn man Chaos erzeugt, braucht es eine starke Figur in der Mitte. Genau dieselbe Taktik erleben wir gerade auch in den Vereinigten Staaten. Chaos,
it requires a strong figure in the middle. And these are the exact same tactics being used, you know, in the United States, you know, at the current moment.
Haben Sie also das Gefühl, dass dieser Mechanismus im Film weit über eine Geschichte über russische Politik hinausweist?
I think so. This is a film of It takes place in Russia.
Ja, absolut. Der Film spielt in Russland. Er handelt von Russland und es kommen reale Figuren vor. Meine Figur ist fiktional, aber natürlich ist Putins Figur real. Trotzdem ist das für mich vor allem ein Film über moderne Politik. Und ich glaube, wir haben viele der Strategien, die in dieser Geschichte von Russland ausgehen, kurz darauf auch in anderen Teilen der Welt wiedererkannt.
Baranov ist der Strippenzieher im Hintergrund. Der Film stellt die Frage, ob Baranov Putin politisch erfindet oder ob Putin am Ende den Strategen verschlingt, der ihm zum Aufstieg verholfen hat. Wie haben Sie diese Beziehung zwischen Schöpfer und Geschöpf verstanden?
Ich glaube, in dieser Geschichte brauchen sie einander. Wirklich. Baranov wollte Regisseur sein, Putin wollte der Star sein. In diesem Sinn brauchen sie sich gegenseitig, um jeweils das volle Potenzial des anderen auszuschöpfen.
Zu Ihrem Schauspiel. Es wirkt bewusst kontrolliert, fast hypnotisch. Gleichzeitig ist das eine Figur, deren Macht weniger in sichtbaren Handlungen liegt, als darin, Erzählungen, Stimmungen und Wahrnehmungen zu formen. Wie haben Sie sich einer solchen Figur genähert, jenseits der Recherche, über die wir schon gesprochen haben?
I mean, there's so many sort of things that go into the stew, you know, that you concoct and cook down.
Da fließen unglaublich viele Dinge zusammen, wie in einem Eintopf, den man langsam einkocht. Dieser Film ist sehr sprachlich, sehr intelligent, auch ziemlich dialoglastig. Deshalb sind Stimme, Sprechweise und diese Art von Zauberei eines seiner wichtigsten Werkzeuge. Hypnotisch ist dafür tatsächlich ein gutes Wort. Und dann hat es natürlich etwas damit zu tun, aus dem Schatten heraus zu agieren, unsichtbar zu sein. Das ist eine ganz eigene Form von Macht. Die Frage ist dann, wie lebt sich das im Körper, in der Stimme, in der Haltung? Für mich beginnt das immer bei der Biografie, bei der Vergangenheit. Und dann versucht man, all das so gut wie möglich in den Körper zu bringen. Jeden Tag in der Vorbereitung entdeckt man einen kleinen neuen Aspekt der Figur, etwas, das sich plötzlich offenbart oder lebendig wird. Gerade das mag ich an solchen Rollen sehr.
Einige Kritiker sagen, Filme über Putin laufen Gefahr, den Mythos vom Meisterstrategen oder dunklen Antihelden eher noch zu verstärken. Hatten Sie Bedenken, dass die Macht des Kinos diese Mythologie vielleicht unbeabsichtigt weiterträgt? Unintentionally strengthen that
mythology? Yes and no, because, well, to remain silent means what, right, first of all?
Ja und nein, denn die Gegenfrage ist, was bedeutet Schweigen? Was bedeutet es, gar nicht hinzusehen? Ich verstehe den Einwand natürlich, denn am Ende ist es ein Film. Ich bin weder Politiker noch Philosoph. Der öffentliche Teil meiner Arbeit besteht darin, als Künstler eine Interpretation anzubieten. Und ich glaube, es ist immer wertvoller zu versuchen zu verstehen oder zumindest die Frage nach dem Warum zu stellen, als es nicht zu tun. Darin sehe ich den Wert dieses Films.
Vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine, was sagt diese Geschichte Ihrer Meinung nach über die Gegenwartspolitik aus, also jenseits eines historischen Porträts?
Well, it's interesting. This is a project where I remember, you know, getting the script and accepting the part. And then each month that went by, the gravity of the actual material just kept getting deeper.
Das ist interessant. Ich erinnere mich noch sehr genau daran, wie ich das Drehbuch bekommen und die Rolle angenommen habe. Und mit jedem Monat, der verging, bekam der Stoff eine größere Schwere, wurde realer und beängstigender, gerade im Licht des Kriegs in der Ukraine, obwohl das Buch ja vorher geschrieben wurde. Ich weiß nicht, was der Film zum Krieg in der Ukraine sagt, aber zwei Dinge erscheinen mir für die Gegenwart zentral: der Einfluss von Geschichten und Medien. Und die Kontrolle darüber. Und dann gibt es für mich einen sehr starken Moment gegen Ende, wenn man Baranov mit seinem Kind sieht. Das hat mich wirklich getroffen. Wie viele politische Entscheidungsträger auf der Welt vertreten Positionen, die ich zutiefst ablehne, und gehen dann nach Hause zu ihrem Kind und ihrem Hund. Das zu sehen, fand ich sehr unangenehm. In diesem Sinn geht es für mich auch um Mitschuld. Menschen wollen relevant sein. Sie wollen Macht, Bedeutung, Einfluss. Und dafür sind sie bereit, über ihre eigenen moralischen Grenzen hinauszugehen. Oder über das hinaus, was sie einmal für sich selbst gehalten haben. Genau das tut diese Figur. Ich glaube nicht, dass er diese Werte schon hatte, als er noch an der Kunsthochschule war und Theater gemacht hat.
Der US-Schauspieler Paul Dano, er spielt in Der Magier im Kreml den Spin-Doktor Vadim Baranov. Der Film von Olivier Assayas kommt am Donnerstag ins Kino. 2021 hat Julia Ducournau beim Filmfestival in Cannes für eine ziemliche Sensation gesorgt. Sie hat mit Titan die Goldene Palme gewonnen. Dieser ziemlich wilden Geschichte über eine junge, mörderisch veranlagte Frau, die Sex mit einem Auto hat und davon schwanger wird. Die Erwartungen waren dann auch ziemlich hoch, als im vergangenen Jahr Ducournaus nächster Film Alpha wieder in Cannes Premiere feierte. Dieses Mal fielen die Reaktionen auf Ducournaus Arbeit anders aus. Der Film ist jetzt im Kino zu sehen und ich spreche darüber mit meinem Kollegen Patrick Heidmann. Patrick, Titan war damals, wie ich schon sagte, eine ziemlich verwegene Genremischung mit reichlich kurioser Handlung. Wie sieht es mit Alpha aus? Gilt dafür Ähnliches?
Na, also ganz so wild und schräg wie in Titan geht es diesmal nicht zu, aber ungewöhnlich und fantasievoll ist auch die neue Geschichte, würde ich sagen. Es geht um ein junges Mädchen, Alpha, die Titelheldin. Das ist eine Jugendliche in den 80er Jahren. Ihre alleinerziehende Mutter ist Ärztin und die hat alle Hände voll damit zu tun, dass draußen eine Seuche grassiert, die Menschen nach und nach in Marmorstatuen versteinern lässt. Als Alpha sich dann bei einer Party ein Tattoo stechen lässt, das sich entzündet, hat natürlich nicht nur ihre Mutter Angst, dass auch ihre Tochter sich mit dieser Seuche vielleicht identifiziert haben könnte. Und draußen weht die ganze Zeit ein mysteriöser roter Sandsturm um die Häuser. Und obendrein zieht auch noch Alphas heroinabhängiger Onkel Amin bei ihnen ein, dem sich dann der Teenager zaghaft annähert. Und wie sich das alles entwickelt, darf man natürlich nicht verraten, aber es ist schon kurios, mindestens wild, vielleicht nicht immer.
Bei der Kritik in Cannes ist Alpha im vergangenen Jahr weitestgehend durchgefallen. Waren da womöglich auch die Erwartungen zu hoch?
Das war mit Sicherheit bis zu einem gewissen Grad der Fall, denn wer Vergleichbares wie Titan erwartet hat, der wurde hier definitiv enttäuscht. Nach dem Film und auch Ducournaus Debüt Raw hatte man ihr den Body-Horror-Stempel aufgedrückt. Und davon kann bei Alpha, finde ich, nicht die Rede sein. Auch wenn hier Grausames mit menschlichen Körpern natürlich passiert. Auch andere Dinge, die den Vorgänger auszeichneten, sind so ein bisschen an den Rand gedrängt dieses Mal oder auch im Subtext verschwunden. Die Queerness zum Beispiel, das sexuelle, körperliche Begehren, der Sexappeal. Davon ist nicht viel zu sehen in Alpha und Außerdem hat sie sich, wie die Regisseurin mir verraten hat, dieses Mal eben auch nicht ein weiteres Mal mit Vaterfiguren auseinandersetzen wollen, sondern auf die Beziehung zwischen einer Teenager-Tochter und ihrer Mutter konzentriert, diesen Abnabelungsprozess, das Ganze drumherum. Ist also ein bisschen anderer Tonfall. Auch emotional schwankt der Film diesmal sehr zwischen heiß und kalt. Manchmal lässt sie einen ganz nah ran emotional und dann wieder hält der Film das Publikum doch auf Distanz, also nicht so ganz zugänglich.
Dich wiederum, weiß ich, hat der Film doch relativ überzeugt. Also wenn nicht durch Bodyhorror oder Schockmomente, wodurch zeichnet sich denn der Film für dich aus?
Was mich vor allem gepackt und richtig überwältigt hat, ist eine enorme Traurigkeit, die durch diesen Film zieht. Die hat mich irgendwie von Anfang an eingenommen und gar nicht mehr losgelassen. Narrativ hat mich der Spagat zwischen zwei Zeitebenen, den der Film macht, nicht immer überzeugt. Aber als Allegorie auf die AIDS-Krise, und das ist der Film sehr offensichtlich, hat er mich wirklich berührt. Das ist nicht subtil. Ducournau ist ja noch nie eine subtile Regisseurin gewesen. Sie haut einem ihre Filme ja gerne so ein bisschen um die Ohren. Aber effektiv finde ich das total, auch weil sie den Tod hier so eine Schönheit verleiht durch dieses Marmorstatuenhafte, das so einen Kontrast darstellt zu diesen elendigen Leidensbildern, die man kennt aus der AIDS-Krise. Also da war ich total von berührt. Die Tonspur ist übrigens auch unglaublich invasiv, intensiv. Das erneut, nicht besonders subtil, mich hat's voll gekriegt. Und vor allem ist Taha Rahim, als der Onkel, der an Heroin leidet, ganz ausgemergelt, ganz gequält. So fantastisch, eine unglaublich körperliche, aber trotzdem sehr nuancierte Performance, die mich begeistert hat.
Ja, lass uns mal bei Taha Rahim noch einen Augenblick bleiben. Eine Zeit lang sah es ja so aus, als wäre er nur im englischsprachigen Raum tätig, aber inzwischen hat das französische Kino ihn wieder, oder?
Absolut, wobei ganz weg ist er natürlich nie gewesen. Er war nur jemand, der, nachdem ihm damals mit einem Prophet der Durchbruch gelang, dem Ruf tatsächlich schnell gefolgt ist nach Hollywood. Er war da auch sehr ehrgeizig, hat, glaube ich, schneller und besser als viele andere französische Stars gelernt, Englisch zu sprechen, was er wirklich sehr perfekt tut. Er hat mal erzählt, dass er einfach den Drang hatte, gerade als Sohn algerischer Eltern seinen Horizont zu erweitern, und er hatte nicht das Vertrauen ins französische Kino, dass er da genug Möglichkeiten immer finden wird. Deswegen ist er früh, also in die USA gegangen, zumindest für die Arbeit, hat Filme gedreht mit Marvel wie Madame Web, Serien wie The Looming Tower, hat mit Jodie Foster vor der Kamera gestanden in der Mauretania oder in Maria Magdalena, also wirklich sehr viel Verschiedenes. Auch mit Fatih Akin hat er ja gedreht, The Cut, diesen ambitionierten Historienflop. Und trotzdem ist er nie weggezogen aus Frankreich, immer mit seiner Familie dort geblieben und hat da ja auch immer gearbeitet. Und jetzt, glaube ich, macht er einfach beides weiterhin. Demnächst kommt ein neuer Les Miserables Film, eine große französische Produktion, da spielt er die Hauptrolle, aber auch eine britische Serie namens Prisoner, die demnächst bei Sky startet. Also er fährt zweigleisig.
Wenn wir jetzt nochmal auf die Regisseurin gucken, auf Julia Ducournau beziehungsweise auf ihre Kolleginnen, ist zu beobachten, es gibt derzeit ziemlich viele erfolgreiche junge französische Regisseurinnen, die ja wirklich für die spannendsten Filme im französischen Kino gerade sorgen. Also von Coraline Fajard über Hafsia Herzi bis hin auch zu Rebecca Zlotowski, die hier später in der Sendung noch zu Wort kommt. Hast du eine Erklärung dafür?
Ja, es ist wirklich spannend, was da in den letzten 5 Jahren so passiert ist. Alleine wenn man dran denkt, Titan 2021 hat in Cannes gewonnen, im gleichen Jahr gewann in Venedig Audrey Diwan für das Ereignis. Auch in den nächsten Wochen kommen mehrere neue Filme, Love Me Tender von Anna Kazenav-Kombe, glaube ich, heißt sie. Also es ist toll, und ich habe viele von diesen Regisseurinnen über die Jahre auch gesprochen und gefragt, woran liegt das, dass ihr alle so tolle Filme drehen könnt in Frankreich? So eine echte überzeugende Antwort habe ich nicht bekommen, weil es gibt ja keine Quote. Die Situation ist ähnlich wie bei uns. Das Filmsystem ist auch in Frankreich patriarchalisch strukturiert. Aber ich glaube, ein großer Unterschied ist, dass man sich in Frankreich immer schon sehr viel mehr getraut hat, was Genre angeht, was Queerness angeht. Und das sind so die Geschichten, wo diese Frauen alle ihre Nischen gefunden haben und sich da entfalten konnten, ihre eigenen Geschichten erzählen konnten. Nicht, dass es das bei uns nicht auch gibt. Ich meine, wir haben ja auch Mascha Schelinski, Nora Finkscheid, das sind tolle Erfolgsgeschichten in den letzten Jahren. Und es gibt viele spannende junge Regisseurinnen in Deutschland, die trauen sich auch was. Aber ich glaube, dass sie nicht so gefeiert werden, nicht so das Publikum und auch nicht die Aufmerksamkeit finden wie bei uns, liegt am Ende an dieser ganz banalen Erkenntnis, dass das Kino in Frankreich einfach einen anderen Stellenwert hat, immer viel mehr im Fokus steht als bei uns und wir den deutschen Regisseurinnen einfach mehr Aufmerksamkeit schenken müssen, genauer hingucken müssen, denn es gibt sie auch bei uns.
Um Frauen und Diversität im deutschen Kino geht es auch noch hier in der Sendung. Jetzt haben wir erstmal gesprochen über Julia Ducournaus neuen Film Alpha, der jetzt bei uns in den Kinos läuft, und ich habe darüber gesprochen mit Patrick Heidmann. Diversität ist seit einigen Jahren ein großes Thema in Film und Serien vor und hinter der Kamera, also Wer erzählt Geschichten, wessen Perspektiven werden sichtbar und wer bekommt überhaupt die Chance, Filme zu machen? Die Debatte hat sich dabei verändert. Lange ging es vor allem um die Gleichstellung von Frauen. Heute geht es um ein breiteres Verständnis von Diversität, um Herkunft, soziale Schicht, Hautfarbe, sexuelle Identität. Wo stehen wir? Was ist erreicht worden? Was sind die Probleme und Herausforderungen? Darüber möchte ich sprechen mit zwei Gästen, die diese Debatte in Deutschland mitgeprägt haben. Bettina Schöller-Beaujou, sie ist Regisseurin, unter anderem für die Fernsehserie Großstadtrevier. Sie ist Gründungsmitglied der Initiative Pro Quote Regie und Mitautorin des Buches Anleitung zur Rebellion. Guten Tag.
Guten Tag.
Außerdem zugeschaltet aus Hamburg ist Jamila Benkeloff. Sie war von 2022 bis 2025 Referentin und im Diversity Management der ARD Digeto tätig. Also die ARD Digeto, die jedes Jahr hunderttausende Sendeminuten verantwortet mit Reihen wie Nord bei Nordwest, Praxis mit Mehrblick oder Serien und Events wie Die Zweiflers oder Herrhausen, Der Herr des Geldes. Heute arbeitet sie als Journalistin und im Channel Management des NDR. Guten Tag.
Hi.
An Sie beide, wenn Sie heute auf die Branche schauen, ist Diversität für Sie eher ein Erfolgsthema oder ein unerledigtes Projekt?
Also ich denke, das ist auf jeden Fall ein Erfolgsthema. Als wir uns gegründet haben mit Pro Quote Regie 2013, da war sozusagen der Initialmoment ein Artikel in Blackbox Film. Da waren von 9,9 Millionen Euro Filmförderung kein einziger Cent an einen Film mit einer Frau gegangen, sondern FFA und NRW, die beiden größten Filmförderungen, hatten nur Projekte mit Männern in der Regie gefördert. Und das war der Grund, uns zusammenzuschließen. Wir haben dann gedacht, war das jetzt eine einmalige Angelegenheit oder ist das strukturell bedingt? Wir haben angefangen zu zählen. Daraus ist der Diversitätsbericht entstanden, der bis heute durchgehend vom Bundesverband Regie durchgeführt wird. Ich mache den gerade jetzt auch. Und wenn wir uns anschauen, die Zahlen von 2010 bis heute, also damals waren es 11% Frauen in den fiktionalen Sendeminuten der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten. Heute sind wir bei über 40. Das heißt, in 12 Jahren haben wir diese Anzahl drastisch erhöhen können. Und ich finde, das ist ein absoluter Erfolg.
Frau Benkeloff, wie sehen Sie das? Erfolgsthema oder unerledigtes Projekt?
Beides. Also ich finde, dass das, was Bettina gerade aufgezählt hat, das sind ja schon sehr aussagekräftige, wirklich starke Erfolge. Und Diversität ist ja sehr vielschichtig. Und wenn wir auf die reinen Zahlen gucken, dann finde ich, dann ist da wirklich schon viel passiert. Und nichtsdestotrotz ist Diversität, und das habe ich immer für mich in meiner Erfahrung in der Arbeit, aber auch aus journalistischer Perspektive in den eigenen Beobachtungen immer wieder festgestellt, das ist ein fortlaufendes Thema. Das ist ein immer wieder neuer Prozess, der sich auch immer wieder neu aufstellt und neu entwickelt. Und ich glaube nicht, dass man Diversität oder das Thema, die Debatte, alles drumherum als etwas betrachten sollte, was jemals abgeschlossen wird. Weil zu Diversität gehört eine Haltung, zu Diversität gehört, sich immer wieder zu reflektieren, wo stehe ich, welche Bilder habe ich im Kopf, welche Stereotype bediene ich vielleicht unabsichtlich, vielleicht absichtlich. Und das ist ein Prozess, der, finde ich, uns hoffentlich auch ein Leben lang begleiten sollte. Wenn es dann zu wirklich konkreten Ergebnissen kommt, wie Bettina gerade vorgestellt hat, dann ist das gut. Und es ist aber kein Grund, sich dann hinzulegen und sich auf den Lorbeeren auszuruhen.
Frau Schöller-Beaujou, Sie haben die ganze Zeit jetzt genickt, als Frau Benkeloff sprach. Es sind jetzt 12 Jahre fast ins Land gegangen, seitdem Sie die Initiative gestartet haben. Wie würden Sie in der Rückschau beschreiben, was die sozusagen die dicksten Bretter waren, die Sie bohren mussten?
Naja, als wir uns damals gegründet haben, waren wir 12 Regisseurinnen und haben sozusagen sehr, sehr viel Widerstand bekommen, auch von einzelnen Leuten, die gesagt haben, ach, eigentlich Gleichberechtigung ist doch längst eingetroffen. Was stellt ihr euch so an? Brauchen die Frauen jetzt, kriegen die ohne Quote gar nichts mehr zustande? Jetzt schreien die nach Papa. Wenn man will, dann kann man. Jede gute Geschichte setzt sich durch. Es kam sozusagen immer sofort mit diesem Qualitätsmerkmal. Also sozusagen Qualität setzt sich durch. Eine gute Geschichte setzt sich durch. Und wir haben natürlich, wie auch gerade Jamila schon gesagt hat, ist halt Qualität auch im künstlerischen Beruf nicht wirklich messbar. Es ist nicht wie Usain Bolt läuft 100 Meter in so und so viele Sekunden. Kann man sagen, die und die Geschichte ist bam. Die ist super. Sondern es ist natürlich immer eine Frage, wem man Qualität zutraut. Es ist eine Konfidenzentscheidung. Es gibt dieses Thomas-Theorem. Ja? Wir haben festgestellt, also in den DAX-Vorständen, also jetzt 2015, saßen mehr Männer, die Thomas hießen, als Frauen überhaupt. Und das liegt natürlich daran, dass diese Auswahlprozesse, ich suche jemanden, der so ist wie ich. Ne? Also es ist diese Konfidenzentscheidung, diese Vertrauensentscheidung werden auf Basis von Ähnlichkeit getroffen. Ich stehe als Thomas für Qualität, also nehme ich jemanden, der so ist wie ich. Das sind gar keine bösen Absichten, sondern das sind sozusagen so gelebte Muster gewesen. Und das kommt auch alles in unserem Buch vor, Anleitung für eine Rebellion. 12 Regisseurinnen schreiben Geschichte von Imogen Kimmel, Barbara Teufel und mir. Wir haben das zu dritt geschrieben, weil wir wollten sozusagen diese Geschichte festhalten. Wir haben gesagt, wenn wir es nicht tun, dann macht es eigentlich keiner, weil die Geschichte von Frauen oder Frauen in der Geschichte ja auch eigentlich prinzipiell sehr gerne mal ausgelöscht werden. Deswegen haben wir das sozusagen selbst mit in die Hand genommen.
Warum war eigentlich jetzt der geeignete Zeitpunkt für Sie, das zu schreiben?
Naja, einmal, um sozusagen die Geschichte festzuhalten, um anderen natürlich auch nochmal daran zu erinnern, jetzt gerade brauchen wir mehr denn je diesen Aufruf, denn wir sind gerade in einer Art Backlash, zumindest fühlt sich das gerade so stark so an. Das Wort Rebellion heißt sozusagen nicht Revolution in dem Sinne, wir wollen nicht das zerstören, sondern wir wollen auf Basis der Demokratie mit demokratischen Mitteln diese Demokratie stärken. Das ist eigentlich ein Aufruf und eine Anleitung dazu, wie wir als Zivilgesellschaft gefordert sind und wie wir agieren können, um unsere Demokratie zu schützen. Und wir wollen eigentlich, dass niemand sagen kann, wir konnten nichts tun, die da oben haben das alles entschieden, sondern wir haben eigentlich in unserer Arbeit festgestellt, wie fragil diese Demokratie ist und dass, wenn wir nicht dafür einstehen und wenn wir nicht die Grundgesetze immer wieder darauf pochen und darauf zurückkommen und sagen, das muss durchgesetzt werden, das steht so im Grundgesetz, das ist ein Teil, eine Basis unserer demokratischen Werte, da macht es niemand. Und deswegen ist dieses Buch jetzt gerade so wichtig, wo wir eigentlich an einem, sage ich mal, an so einem Scheideweg stehen. Wie viel künstlerische Freiheit, wie viel demokratische Basis ist überhaupt noch da? Ne? Und weil es ist anstrengend. Es ist anstrengend, diverse Meinungen zuzulassen. Und davon lebt aber die Demokratie. Wir müssen uns streiten, wir müssen uns ausreden lassen und wir müssen es vielleicht auch mal hinnehmen, dass eine Entscheidung getroffen wird, die man vielleicht nicht 100% richtig findet, solange sie aber auf der Basis unserer Grundgesetze getroffen wird, muss man dann auch damit leben können.
Anfangs ging es ja vor allem eben um Geschlechtergerechtigkeit. Wann haben Sie gemerkt, oh, die Diskussion ist ja eigentlich viel breiter, dass Diversität ja mehr einbezieht?
Wir wussten das natürlich von Anfang an, dass wir natürlich nur ein kleiner Teil in einem großen gesellschaftlichen Rahmen sind. Ich meine, Filme entstehen ja nicht, sage ich jetzt mal, in einem luftleeren Raum, sondern, und das ist auch wieder jetzt sozusagen eigentlich ein Andocken an ein aktuelles Problem oder eine aktuelle Frage, die wir jetzt auch auf der Berlinale hatten, Frage von, ist ein Film zwangsläufig politisch oder nicht? Und wir sind natürlich ich bin der festen Überzeugung davon, dass jeder Film politisch ist. Selbst wenn wir sagen, wir machen jetzt politikfreie Programme für eine große, breite deutsche Gesellschaft, dann ist natürlich trotzdem die Auswahl der Frage, also mache ich einen eskapistischen Film, bei dem ich versuche, keine politischen Themen anzusprechen, dann ist trotzdem die Frage, was für Figuren wähle ich? Wie viele Frauen, wie viele Männer, wie divers besetze ich das? Haben die Frauen einen Beruf oder nicht? Sind die nur in einem privaten, persönlichen Rahmen zu Hause zu erleben? Oder wie stelle ich die Konflikte dar? Was für Konflikte gibt es eigentlich zwischenmenschlich? Und diese ganzen Fragen, das ist eigentlich von Anfang an alles schon auch politisch.
Frau Benkeloff, Sie haben ja ab 2022 im Diversity Management bei der ARD Digeto gearbeitet. Das heißt, Sie haben dann Diversitätsstrategien auch in praktische Arbeit überführt. Was heißt das konkret? Also was verändert sich tatsächlich, wenn man Diversität ernst nimmt? Was heißt es am Set, in Redaktionen, bei der Stoffentwicklung?
Also ich muss ja dazu sagen, ich habe die Digeto, als ich dorthin kam, schon als wahnsinnig offen und dem Thema absolut zugeneigt und die Institution hat das schon vor mir erkannt, also um mich jetzt mal so ein bisschen einzuordnen. Und wir haben dann aber gesagt, okay, wie setzen wir das aber auch mal prozesshaft ein Stück weit auf? Da geht es auch simpel um Daten zu sammeln, aber auch um die geeigneten Stellen, also auch die Menschen, die dort arbeiten, auch mit Informationen zu füttern und damit auch einfach offensiv umzugehen. Ne? Also ein Diversity Management, was wir dann sozusagen etabliert haben, einfach auch zu sagen, mit welchen Themen müssen wir uns auch einfach beschäftigen und was braucht es dafür. Und dann geht es natürlich auch um konkrete Maßnahmen. Wir waren relativ früh dabei, das Thema Intimacy Coordinating am Set zu thematisieren, und zwar in der ganzen Digeto. Dann das Thema Frauenbild ab 40, 45, 47, also wie werden Frauenrollen dargestellt, was braucht es, vielleicht auch einen anderen Blick da drauf. Da haben wir uns intensiv mit auseinandergesetzt. Seminare auch im Bereich Antidiskriminierung, Storytelling, Sensitive Storytelling, alles Begrifflichkeiten, die vielleicht für einige schon klar waren, aber für andere auch nicht. Und vor allen Dingen einfach Räume zu schaffen, zuzuhören, die anderen Perspektiven von beispielsweise BIPOC, Menschen oder People of Color, welche Needs da überhaupt sind, welche Bedürfnisse, was braucht es, und einfach erstmal zuzuhören. Und dann sind wir aber auch in die Sichtbarkeit gegangen, auf Panels, in Diskussionsveranstaltungen. Und da habe ich eine sehr offene Geschäftsführung, eine sehr offene Redaktion, so eine Redaktionsleitung, Christoph Pelander seinerzeit auch erlebt, der sich auch diesen Fragen auch immer wieder gestellt hat. Und das finde ich auch wichtig.
Sie haben ja selber schon erwähnt, wie definiert man eigentlich Diversität?
Ich mache das immer ganz gerne an einem eigenen Beispiel fest. Wenn man meinen Namen jetzt so hört, dann ist der phonetisch, wird der ganz gerne irgendwo nach Holland eingeordnet, der Nachname. Es ist aber ein arabischer Nachname. Und wenn der geschrieben, ausgeschrieben, wird der nochmal ganz anders. Und Jamila ist immer so, Jamila Benkelov, wie spreche ich den denn jetzt aus? Dann denken viele, naja, da ist irgendwas so noch was anderes drin. Das stimmt auch, weil mein Vater kommt aus Algerien. Geboren bin ich aber in Ostdeutschland. Und bin rübergekommen, da stand die Mauer noch, und bin in Niedersachsen groß geworden. Und meine Wahlheimat ist die Nordsee. So, wo fangen wir da jetzt an? Und dazu bin ich auch noch eine Frau. Aber es gibt so viele verschiedene Diversitätsmerkmale. Aber das Thema Diversität beinhaltet genauso Stadt und Land. Es beinhaltet alt und jung, also Generationsgerechtigkeit, der Generationsblick beispielsweise. Und ich glaube, in der Zeit, was Bettina auch erlebt hat mit Pro-Quote Regie, ist es, war es, glaube ich, sehr stark das Frauenthema. Ne? Also,
ja.
Und das ist aber halt auch bedingt durch die Generation, in der es sich damals sozusagen bewegt hat. Die Menschen mit anderen Diversitätsmerkmalen waren ja trotzdem da. Aber der Fokus war damals auch ein anderer. Jetzt ist der Fokus durch unsere gesellschaftliche Pluralität, durch die Entwicklung, ist es jetzt einfach ein anderes Bild. So, also ich habe jetzt die genaue Zahl nicht im Kopf, aber es ist ein wahnsinnig großer Anteil unserer Gesellschaft hat einen Migrationshintergrund. Und damit müssen wir uns beschäftigen. Und das ist aber so vielfältig. Und häufig war es so, dass die Merkmale von anderen zugeschrieben worden sind. Also, ah ja, die hat einen arabischen Namen, dann muss das ja das und das sein. Ne? Also dann gehen die stereotypischen Bilder sozusagen auf in der Schublade. Und das einfach auch ein Stück weit aufzubrechen. Weil wir haben genügend Menschen in unserem Land, die einen anders klingenden Namen haben, aber die in Deutschland beispielsweise sozialisiert sind. So, und die nicht immer wieder damit konfrontiert werden wollen mit stereotypischen Bildern und mit Vorurteilen und Zuschreibungen. Und das allein schon irgendwo aufzubrechen. Und wenn wir von Antidiskriminierung beispielsweise sprechen, das ist auch etwas, was ich im Laufe meiner Zeit auch selber als Autorin, als Journalistin, ich habe ja auch lange Filme gemacht, erlebt habe, ist diese Zuschreibung, naja, dann musst du dich doch mit dem und dem Thema auseinandersetzen. Und ich denke, naja, also ich finde landwirtschaftliche Themen genauso spannend oder Themen über Ernährung oder andere Dinge. Was ich eigentlich damit sagen möchte, ist, dass viele Menschen auch in der Kulturbranche würden von sich selber nicht behaupten, dass sie diskriminieren oder dass sie womöglich rassistisch unterwegs sind. Dass sie aber über einen langen Zeitraum vielleicht stereotypische Bilder immer wieder reproduzieren, das merken sie gar nicht. Aber ich glaube, deswegen muss man sich damit ganz intensiv auseinandersetzen. Und dazu gehört Literatur, dazu gehört, sich mit Menschen auszutauschen, die sich damit auskennen.
Genau, ich denke auch, dass als wir uns gegründet haben 2014, dann waren wir natürlich wirklich weiße Regisseurinnen in einer gewissen Altersgruppe. Und dadurch, dass wir aber relativ stark auch an die Öffentlichkeit gegangen sind und auch viel Erfolg hatten und viel Aufmerksamkeit bekommen haben, haben sich immer mehr Leute auch zu uns bekannt oder haben gesagt, Mensch, uns geht's genauso. Ne? Die Drehbuchautorinnen, die Produzentinnen, die Schauspielerinnen, you name it. Also die ganze Branche kam auf uns zu und hat gesagt, wir wollen eigentlich bei euch mitmachen. Und haben gesagt, ja, wir sind aber ja nur für die Regisseurinnen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen uns erweitern, wir machen Pro-Quote Film. Haben uns dann 2018, wir wollten uns ja eigentlich abschaffen, wenn wir 50-50 sind. Und haben gesagt, die Quote ist scheiße, wir wollen keine Quote. Aber wenn wir die Quote dann, also wenn mehr Frauen da sind, dann schaffen wir uns ab. Stattdessen haben wir uns erweitert, die Forderung wurde sozusagen auf den ganzen Filmbereich ausgeweitet und dann immer weiter ausgeweitet. Ne? Das heißt sozusagen, mittlerweile ist es nicht nur Flinter, es ist BIPOC, es ist alles Mögliche. Sozusagen Diversität mittlerweile hat halt einen viel größeren Umfang bekommen. Es sind immer mehr Leute, die sich diskriminiert fühlen oder sich als Minderheit in dieser Demokratie mehr geschützt sehen möchten. Und die sind sozusagen hinzugekommen.
Deutschlandfunk Kultur, wir sprechen über Diversität in Filmen und Serien mit dem Gründungsmitglied von ProQuote Regie Bettina Schöller-Bourgeu und mit Jamila Benkeloff von 2022 bis 2025 Referentin und im Diversity Management bei der ARD Digeto. Nach dem, was Frau Benkeloff gesagt hat, ist ja auch die Frage, wie überführt man die Diversität, die Gedanken, die sie hatte dazu, wie findet eigentlich eine Zuschreibung statt oder nicht eine Zuschreibung, wie überführt man das in die kreative Arbeit, in Filme, in Serien? Was bedeutet das dann eigentlich für den kreativen Prozess, um nicht diese gleichen Stereotypen zu reproduzieren?
Ja, weil man kann einfach sozusagen die gleichen Geschichten erzählen, nur, sage ich mal, die divers besetzen. Und aber sozusagen die Aussagen dahinter oder die Narrative, die Konflikte nicht verändern. Und das ist natürlich teilweise auch ein Vorwurf, ne? Also dass man sozusagen, da wirst du mir jetzt wahrscheinlich gleich widersprechen, aber dass sozusagen, es gibt ja so ein bisschen diesen Vorwurf an dieses lineare Fernsehen hauptsächlich, ne? Was natürlich auch von vielen, sage ich jetzt mal, traditionellerem, konservativerem Publikum geschaut wird. Und das hat ja auch eine Berechtigung, das muss ja auch da sein, das existiert auch und es muss auch bedient werden. Aber da wird natürlich zunehmend geschaut, was spucken die Marketing-Tools aus, was will der Zuschauer in der karierten Hose nachts um 22 Uhr sehen? Und dann wird sozusagen das Gefäß mit irgendwelchen wechselnden Inhalten gefüllt. Da ist das dann nicht mehr so richtig gewollt, Werke zu schaffen von Autorinnen und Regisseurinnen, die da sozusagen eine Idee haben, einen Film zu erzielen, sondern da geht es dazu, so dieses Content-Management innerhalb von eigentlich vorgefertigten, standardisierten Formaten zu bedienen. Und ich schätze mal, da ist die Frage, inwieweit kann man da sozusagen diverse Geschichten erzählen? Das wäre jetzt eine Frage an dich, Jamila.
In meinen Augen ist das Dilemma, dass wir ein linear geprägtes Publikum halten müssen, unabhängig von der politischen Couleur beispielsweise, sondern du musst ein lineares Publikum sozusagen halten, plus eine digitale Transformation hinzubekommen. Das ist ja das Dilemma, was du beschreibst.
Ja, das ist spannend und das ist natürlich wirklich eine sehr schwierige Aufgabe. Ich meine, wir alle wollen einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk erhalten und wollen natürlich den stärken in jeder Form und brauchen dieses diverse Programm, was sozusagen auch ein Programm für alle ist, ne? Und das muss einem nicht immer gefallen, das muss halt für jeden was dabei sein und das stelle ich mir einfach wahnsinnig schwierig vor in dieser Zeit, wo natürlich, ich sehe das ja auch, dass die Filmbranche und die FilmemacherInnen natürlich gerne auch divers erzählen wollen. Besonders schwierig sehe ich es gerade in Frauenthemen leider wieder, vielleicht weil ich da besonders genau hinschaue, dass ab 47, da gibt es ja jetzt auch diese Initiative Change the Picture, dass ab 47 die Frauen eigentlich so ein bisschen von der Bildfläche verschwinden und auch eigentlich fast nur noch als Oma vorkommen. Und ich habe das auch selber schon erlebt und auch von Kolleginnen gehört, die Geschichten schreiben mit Frauen in der Hauptrolle, die 50 sind oder 55 sind. Und dann heißt es, ja, die Geschichte ist toll, macht doch die Frau 15 Jahre jünger. Oder man castet irgendwie 50-Jährige und kriegt dann aber eine Rolle für eine 50-Jährige, kriegt dann aber 40-jährige Darstellerinnen zum Casten. Also es gibt sozusagen da immer noch so ein bisschen so eine Diskriminierung für ältere Frauen. Und das ist wahrscheinlich auch keine böse Absicht von irgendjemandem. Das ist auch wieder was so systemisch geprägt ist. Frauen, die eben sozusagen laut Amy Schumer jetzt unfuckable sind, ja, also die sozusagen nicht mehr im Produktionsprozess auftauchen, die verschwinden auch so ein bisschen dann von der Medienplattform.
Also ich möchte nicht abstreiten, dass es das nicht alles auch gibt und auch gegeben hat. Ich stelle aber fest, dass sich da sehr, sehr viel getan hat. Wenn man sich den Content anguckt der letzten Jahre im Linearen, wie aber auch im Nonlinearen und auch viel mehr im Nonlinearen, weil da natürlich ein großer Fokus drauf ist, dann finde ich, hat sich da sehr viel getan. Gerade was die Rolle der Frau angeht, gerade was so Frauen Mitte, Ende 40 in dieser Lebensphase, wo ja nochmal wahnsinnig viel passiert, da wird weniger tabuisiert, sondern das wird ganz im Gegenteil, das wird fiktional aufbereitet. Also Menopause ist ein großes Thema. Frauen, die nochmal konventionelle Rollenbilder, die sie hatten, aufbrechen und nochmal neue Dinge anfangen. Also wirklich starke, tolle Frauenrollen, die immer mehr sichtbar gemacht werden. Und ich glaube, das liegt daran, dass viele Akteure, die in diesen Prozessen eine Rolle spielen, sich auch weiterentwickelt haben. Und das liegt schlicht und ergreifend auch daran, dass da auch jüngere Menschen oder Menschen mit einer anderen Erfahrung auch einfach dort sitzen und arbeiten und dann dadurch allein schon eine andere Perspektive mit hineinbringen. Aber weil auch schlichtweg erkannt wird, hey, wir müssen einfach unsere Perspektive aufmachen. Und ich habe mir nochmal Beispiele auch nochmal rausgeguckt. Wir hatten wirklich, ob das jetzt Schwarze Früchte ist, Sexuell verfügbar, All You Need, Asbest, Testo, die Donnerstagskrimis, das sind alles Dinge, wenn man da genau mal hinguckt, die sind schon sehr divers besetzt. Sie sind auch vom Storytelling her auch, hat sich da wirklich wahnsinnig viel getan. Und ich bin davon überzeugt und hoffe, dass das auch so bleibt und auch noch viel mehr, dass da noch viel mehr Luft nach oben.
Frau Benkeloff, Sie haben gerade erwähnt, die verschiedenen Filme und Serien, die es gibt, wie Schwarze Früchte. Wo wollen wir hin? Also die Frage, die ich mir stelle, ist, wird Diversität manchmal so ein bisschen überspitzt gesagt zur Checkliste? Oder wollen wir eigentlich, dass Diversität so nebenbei erzählt wird, dass sie gar nicht mehr auffällt?
Ich glaube, Letzteres ist das, was wir alle wollen. Also das wollen nicht nur die Menschen, die sich mit Diversität beschäftigen und das zum Thema machen, sondern auch natürlich die, die es letztendlich ja auch betrifft, also die in den Stoffen auch vorkommen. Natürlich muss das Ziel sein, dass es eigentlich gar nicht mehr so ein Thema ist und dass die Charaktere, die sozusagen darin vorkommen, nicht mehr in ihren Stereotypen immer permanent abgebildet werden. So. Und ganz früher war es dann so, dann war der türkische Gastarbeiter war immer derjenige, der mit seinem Gemüseladen abgebildet wurde. Und natürlich soll es eine Selbstverständlichkeit sein, aber der Weg dorthin, der ist halt ein bisschen komplizierter. Aber ich bin ehrlicherweise davon überzeugt, dass das funktioniert. Ehrlicherweise, weil es auch gar keine andere Möglichkeit gibt. So, ne? Wenn wir uns die Gesellschaft angucken, dann würden wir einen großen Teil unserer Gesellschaft einfach nicht sichtbar machen. Und das können wir uns nicht leisten.
Ich glaube, ein großer Elefant im Raum ist der Sozialneid, den wir in Deutschland erleben durch Menschen, die sagen, andere bekommen mehr als ich, wir kennen das alle. Wir haben das natürlich auch erlebt als Frauen, als wir gesagt haben, wir wollen mehr arbeiten, Frauen mehr in der Regie. Ging es ganz schnell los, dass Männer gesagt haben, ah, jetzt nehmen die ganzen Frauen uns die ganzen Jobs weg und jetzt können wir gar nicht mehr arbeiten, es sind nur noch Frauen überall. Wir haben die Zahlen, den Diversitätsbericht, der hat gezeigt, wir waren da gerade bei 30%. Es ist natürlich alles subjektiv, aber klar, es gibt einen Kuchen, der wird verteilt und die Frage kann natürlich jeder stellen. Ne? Also bin ich jetzt benachteiligt, weil jetzt jemand anderes dran ist, aber deswegen denke ich, ist Vielfalt wichtig, dass jeder mal drankommt und dass wir verschiedene Perspektiven eben mal in den Mittelpunkt rücken, um zu zeigen, ja, das ist auch Deutschland, das gehört auch dazu. Das sind auch Perspektiven, die wichtig sind, die gehört werden müssen, für die wir vielleicht Empathie aufbringen können, um sozusagen gemeinsam, und das ist halt auch nochmal vielleicht, um zurückzukommen auch auf das Anliegen, warum wir dieses Buch geschrieben haben, Anleitung für eine Rebellion, Imogen Kimmel, Barbara Teufel und ich, dass wir gesagt haben, wir müssen das Wir betonen, dass wir als Menschen im Anthropozän sind jetzt sozusagen eigentlich in der Lage, entweder diese Zivilisation zu retten und weiterzuführen, indem wir nicht immer das Recht des Stärkeren betonen und der am lautesten brüllt und sich sozusagen nach vorne schiebt und seine Vorherrschaft mit Macht durchsetzt, sondern das Recht des Gesetzes soll zählen. Und dafür müssen wir eben gemeinschaftlich, gemeinsam als demokratisches, vielfältiges Wir auch einstehen.
Das klingt alles total einsichtig, das gemeinsam. Jetzt frage ich mich, ist es denn wirklich auch immer so ein Gefühl von gemeinsamen Kampf oder gibt es innerhalb der Diversitätsbewegung auch sowas wie Konkurrenz? Also das Gefühl, dass unterschiedliche Gruppen um Sichtbarkeit und Ressourcen vielleicht konkurrieren?
Also das gibt es sicherlich und Ressourcen ist ein knappes Gut, natürlich. Und ich glaube, dass Gruppen, die sagen, ich habe einen besonderen Need und ich beanspruche die und die Ressource dafür, da geht es sicherlich auch um eine Art, naja, Ranking würde ich jetzt nicht sagen, aber dass es dort durchaus eine Konkurrenz gibt, die stelle ich auch fest. Das eine ist die Betrachtung auf die bestehenden Ressourcen und die sind überall knapp. Das andere ist aber auch, was ich persönlich einfach aus meiner persönlichen Erfahrung heraus, wenn ich beispielsweise in Umfelden war, wo ich mit Generationen, die ältere Generation, mit denen ich dann zu tun hatte, schon auch gespiegelt hat, nun stell dich mal nicht so an. Also wir mussten uns doch da auch durchkämpfen. So, und dann dachte ich mal, wieso? Das war bei dir schon falsch. Also was du erlebt hast, war falsch. Wenn ich es erlebe, ist es jetzt eigentlich auch falsch. Und da habe ich mir Gedanken darüber gemacht, woher das kommt. Und natürlich ist es auch, wir Frauen sind patriarchalisch, sind wir geprägt durch bestimmte Bilder, mit denen wir groß geworden sind. Das gibt es so unterschiedliche Sozialisationen, wenn man sich die Generationen anguckt. Und da haben wir Dinge mitgenommen, die wir gar nicht sehen, wo wir erstmal ein Stückchen zurück, also einen Schritt zurückgehen müssen, um zu gucken, was stimmt hier eigentlich gerade nicht. Und ich finde ganz viel Verständnis und ganz viel, das ist das, was wir auch in Zukunft brauchen. Deswegen bin ich sehr bei Bettina, wenn sie von dem Wir spricht. Aber dieses Wir beinhaltet erst einmal eine Anerkennung der Leistung und der Anerkennung von dem, was der Mensch, und ich sage bewusst der Mensch, in seiner Laufbahn erlebt hat.
Ja, ich denke auch, also die Menschen oder wir Menschen wollen alle gesehen werden. Und ich glaube, in dem Moment, wo wir natürlich den Fernseher einschalten, dann schauen wir anderen Menschen beim Leben zu. Und die Frage ist, wer fühlt sich davon angesprochen, wer fühlt sich berührt? Und wir wissen, dass sozusagen diese Role Models im Fernsehen ganz stark eigene Lebensentscheidungen prägen. Das haben Studien auch festgestellt. Ob Menschen, welchen Berufsgruppe sie ergreifen oder auch Argumente, die sie dann anführen, ZuschauerInnen wiederholen, bewusst oder unbewusst natürlich Verhalten, was sie in den Medien sozusagen gesehen oder wahrgenommen haben. Und deswegen ist es natürlich immer eine besonders große Verantwortung auch als FilmemacherInnen oder Menschen in diesen Berufen. Und ich denke auch, wir wollen alle gesehen werden und wir müssen auch versuchen, möglichst breites Spektrum abzubilden oder Lebensrealitäten von Menschen zu zeigen, weil wir auf einer emotionalen Ebene Empathie entwickeln können. Das ist ja das, was die KI jetzt nicht kann, aber was wir als Menschen eben können. Und Empathie kann dazu führen, dass wir uns eben als Gemeinschaft wahrnehmen, dass wir sagen, wir gehören irgendwie zusammen und ich verstehe dich, ich sehe dich. Und auch wenn es ein lebenslanger Prozess ist, dann ist es trotzdem, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und darüber finden wir hoffentlich, natürlich ist es immer ein suchendes und ein tastendes Wir. Und es ist auch immer ein vorsichtiges Wir. Und es sollte auch nicht zu einem Dogma oder zu einer Ideologie werden. Aber es ist trotzdem ein Wir, das wir aushalten müssen in unserer Unterschiedlichkeit, in unserer diversen Ausrichtung und Erlebniswelt, trotzdem uns gemeinsam zu sehen.
Ich finde, das war ein schönes Schlusswort. Diversität im Film und Fernsehen, in Film und Serie, zwischen Anspruch, Praxis und politischem Gegenwind. Darüber habe ich gesprochen mit der Regisseurin und Gründungsmitglied der Initiative Pro Quote Regie, Bettina Schöller-Bouju, und mit Jamila Benkeloff, 3 Jahre lang Referentin und im Diversity Management der ARD Digeto tätig. Vielen Dank Ihnen beiden für das Gespräch.
Danke auch.
Danke. Wir blicken auf Diversität im Film in dieser Sendung und weiten den Blick jetzt auf die internationale Filmwelt. Wo stehen andere Länder in Sachen Diversität? Großbritannien, die USA, Frankreich und Italien. Die BBC galt lange als Vorreiterin in Sachen Diversität, hat aber zuletzt Kritik erlebt, etwa wegen Quotenmodellen oder dem Vorwurf der Überregulierung. Und in den USA fahren Konzerne wie Disney ihre Diversitätsprogramme teilweise zurück. Christian Berndt mit dem internationalen Diversitätscheck.
Ich dachte schon, Sie hätten Angst bekommen. Sie hatten recht. Ich habe Angst.
Und trotzdem kommen sich Marianne und Eloise näher. Der Spielfilm Porträt einer jungen Frau in Flammen von 2019 erzählt von einer lesbischen Liebe im 18. Jahrhundert und steht für eine neue Entwicklung im französischen Kino.
Es sind 2 Hauptfiguren, 2 Frauen. Das ist schon zum Beispiel besonders, dass man erstmal einen Film sieht, wo die Regie eine Frau hat, die Hauptfiguren nur Frauen sind und dann erzählt man noch eine Geschichte zwischen Frauen. Also die Männer haben wirklich gar nichts zu sagen in dem Film.
Inzwischen sieht man, so die französische Journalistin Cécile Calas, mehr Regisseurinnen und mehr weibliche komplexe Hauptrollen im französischen Film. Das sei auch eine Folge gesellschaftlicher Debatten, die aber nicht nur Gender-Themen betreffen.
Seit 2010, 2015 haben wir eben eine neue Welle des Feminismus. Da wurden andere Schwerpunkte gesetzt als in den 70er Jahren zum Beispiel, wo es mehr um Verhütung ging oder Abtreibung. Die haben ein bisschen mehr den Fokus gehabt auf weiße Frauen, die nicht Zugang zum Arbeitsmarkt haben.
Der neue Feminismus engagiert sich umfassender, meint Kala, für Menschen mit migrantischem und queerem Hintergrund, Menschen mit Behinderung und aus sozialen prekären Verhältnissen. Seitdem ist auch das Kino diverser geworden und die MeToo-Bewegung, meint Kalla, hat die Debatten über patriarchale Strukturen in der französischen Filmindustrie weiter befeuert. Aber eine Studie von 2024, die Rollen und Themen im französischen Kino untersucht hat, zeigt,
dass die Frauen zum Beispiel, die immerhin die Hälfte der Bevölkerung repräsentieren, nur 39% der Figuren darstellen. Dass Frauen, die eben nicht weiß sind, ganz selten eine Hauptfigurenrolle bekommen, also 6%. Dass wenn sie Personen haben, die als Muslime wahrgenommen werden, zum Beispiel, dann werden sie meist eher negativ konnotiert, dann haben sie Rollen, die mit Gewalt zu tun haben.
Bei Filmen mit größeren Budgets ist der Anteil der Rollen für Frauen oder People of Color noch geringer. Und auch Geschlechterstereotype sind weiterhin verbreitet.
Wenn man Frauen zeigt in den Filmen, dann sind sie öfter in ihrer Privatsphäre zu sehen, als zum Beispiel in dem Beruf. Und sie sprechen mehr von Liebe als von Politik.
Zwar hat sich inzwischen einiges getan, meint Kalla, aber diese Fortschritte könnten, falls nächstes Jahr die Rechtsextremen die Präsidentschaftswahlen in Frankreich gewinnen, wieder zurückgedreht werden. In Hollywood sind seit der zweiten Regierung Trump bereits Auswirkungen spürbar. Das Bemühen um Diversität, schreibt die Los Angeles Times, lässt bei den Studios nach. Laut neuem Hollywood Diversity Report ist der Anteil weiblicher Hauptfiguren in Kinofilmen 2025 um 10% gefallen, der Anteil von People of Color Rollen ebenfalls. Auch der Anteil von Regisseurinnen fiel um 5%, allerdings stieg der Anteil von People of Color im Regiefach leicht. Auch in Italien erwartete man, als 2022 mit Giorgia Meloni die Vorsitzende der postfaschistischen Partei Fratelli d'Italia Regierungschefin wurde, dass sich die Verhältnisse ändern.
I don't see any decline. Also the fact simply that you have a prime minister that's a female is something very new for Italy.
Einen Rückgang bei der Repräsentation von Frauen im italienischen Film und Fernsehen sieht die italienische Filmjournalistin Ilaria Ravarino allerdings seit dem Regierungsantritt von Meloni nicht. Für Italien war es sogar revolutionär, dass mit Meloni erstmals eine Frau die Regierung übernahm. Seit Beginn der MeToo-Debatte 2018 hat sich einiges getan, was die Repräsentanz von Frauen im Film betrifft, meint Ravarino. Allerdings sei man von einem sehr niedrigen Niveau gestartet. Auf dem Feld der Diversität ist Italien noch im Mittelalter, meint Ravarino. Auch hier würden Filme mit größeren Budgets fast ausschließlich von Männern gedreht. Trotzdem, es hat sich einiges getan, meint sie. Es gibt inzwischen eine Reihe sehr erfolgreicher Regisseurinnen. Dazu hätten auch die Streamer beigetragen.
The first TV show entirely directed
Luna Nera, die erste italienische Fernsehserie, bei der nur Frauen Regie führen, wurde von Netflix produziert. Und auch auf einem anderen Feld, das ein noch viel größeres Problem als die fehlende Genderparität darstellt, so Ravarino, sind die Streamer Vorreiter in Italien in der ethnischen Repräsentation. Zum Beispiel zeigt Netflix in Scam Italia, der italienischen Adaption der norwegischen Web-Jugendserie Scam, die erste jugendliche muslimische Hauptfigur in einer italienischen Serie. Und auf Sky Atlantic, so Ravarino, fokussiert sich die Serie 000 als erste und bisher einzige italienische Serie auf das Thema afro-italienische Identität. Was ethnische Diversität im Film betrifft, seien von der Regierung Meloni zwar keine Impulse zu erwarten, aber Ravarino glaubt nicht, dass die Regierung den Fortschritt in Richtung Diversität aufhalten kann.
Christian Berndt über Diversität im Film im internationalen Vergleich. Paris, Psychoanalyse, Projektion und plötzlich ein Todesfall, der keiner sein will.
Je suis assassiné. Mais par qui et pourquoi?
In Rebecca Slutkowskis neuem Film Paris Murder Mystery spielt Jodie Foster eine renommierte Psychiaterin, deren geordnetes Leben aus dem Takt gerät, als eine Patientin stirbt. War es Suizid oder doch Mord? Aus der Therapeutin wird eine Ermittlerin, aus der Analyse eine Spurensuche. Und aus dem Blick in fremde Seelen wird mehr und mehr eine Reise ins eigene Unbewusste. Paris Murder Mystery ist damit Krimi und Seelenreise zugleich. Mal folgt der Film einer Fährte wie ein klassischer Thriller, dann kippt er wieder in Traumlogik, in Erinnerungsbilder, in das, was sich eben nicht eindeutig sagen lässt. Dass Jodie Foster diese Figur auf Französisch spielt, gibt dem Ganzen noch eine zusätzliche, fast schwebende Fremdheit. Über diese besondere Mischung aus Psychothriller, Traum und Selbsterkundung habe ich mit der Regisseurin Rebecca Slutkowski gesprochen. Und sie hat eingangs erzählt, was sie an dieser Geschichte einer Psychiaterin gereizt hat, die gewissermaßen zur Detektivin wird.
The answer is in the question. It's so fun to do that.
Die Antwort liegt eigentlich schon in der Frage selbst. Es macht großen Spaß, so etwas zu erzählen. Ich hatte das Gefühl, es handelt sich um eine Figur, in die ich mich sofort verliebt habe, gerade weil sie nicht aus meinem eigenen Kopf stammte. Sie kam aus einem anderen, wie ich scherzhaft sagen würde, kranken Kopf, nämlich aus dem von Anne Berest. Sie hat die Figur von Lillian Steiner entwickelt. Danach hatten wir einfach Freude daran, dem Film noch weitere Ebenen hinzuzufügen.
Anne Berest hat die Figur der Therapeutin entworfen. Sie haben dann gemeinsam das Drehbuch geschrieben. Wie haben Sie recherchiert, damit sich die Therapiesitzungen auch authentisch anfühlen?
Is your question, are you in therapy? The answer is yes. In a way, I feel that this...
Fragen Sie mich, ob ich selbst in Therapie bin? Die Antwort lautet ja. In gewisser Weise hängt dieser kreative Spielraum auch damit zusammen, dass ich erst relativ spät in meinem Leben selbst eine Therapie begonnen habe. Ich habe vor 5 Jahren eine Psychoanalytikerin kennengelernt. Und wenn ich vor kurzem sage, dann meine ich das aus der Perspektive einer 45-Jährigen. Also ist das in meinem Leben tatsächlich noch recht aktuell.
Reading things, reading of course like the huge text of like those classics that are the Freuds and Lacan.
Natürlich haben wir auch recherchiert. Wir haben viel gelesen. Freud, Lacan und viele andere Klassiker. Außerdem haben wir uns gemeinsam mit Jodie Foster, mit großartigen französischen Psychiatern und Psychoanalytikern getroffen. Wir wollten ihre Sprache kennenlernen, ihre Art zu arbeiten und sogar die Atmosphäre ihrer Praxisräume. Es war lustig, weil wir uns oft etwas unbeholfen fühlten. Schon die Frage, wo setzt man sich eigentlich hin? Alles schien plötzlich voller Bedeutung zu sein. Jedes Mal, wenn wir diese Orte verließen, wir haben 2 sehr berühmte Praxen in Paris besucht, sagte Jodie hinterher, das ist nichts für mich. Und ich fragte, warum nicht? Und sie sagte, es ist so interessant, wie anders die USA im Moment von Europa sind. Sogar im Film wirkt Europa irgendwie anachronistisch. Und das gefiel mir. Es ist wie eine Postkarte.
From Europe, we eat like even in the film, it looks like anachronical in a way. And I liked that. This is like a postcard. You see what I mean?
Ich verstehe noch nicht ganz, warum hat Jodie Foster gesagt, das sei nichts für sie? Meinte sie auch das Setting, die Therapieform selber?
Yeah, I feel that the whole setup, the fact that it would be painful, long and expensive treatments.
Ja, ich glaube, es war das gesamte Setting, die Vorstellung einer langen, schmerzhaften und teuren Behandlung, die tief in die eigene Intimität und in Geheimnisse eindringt, statt eine schnelle, verhaltensorientierte Lösung anzubieten. Aus ihrer US-amerikanischen Perspektive wirkte das auf sie fast exotisch. Aber genau diese Exotik macht es für sie filmisch so interessant. Zwischen Psychoanalyse und Kino gibt es ja ohnehin eine tiefe Verbindung. Beide sind fast zur selben Zeit entstanden. Beide arbeiten mit Bildern, Projektionen und dem Unsichtbaren. Man kann in das Kino eintauchen. Man kann das Gefühl haben, dass David Lynch der eigene Therapeut ist. In gewisser Weise stehen Therapie und Kino miteinander im Dialog, im Wettstreit.
Ja, man kann ins Kino eintauchen, aber eben auch in die Seele. Genau das tun Sie in diesem Film. Hatten Sie das Gefühl, dass Krimi und Therapie hier besonders eng miteinander verbunden sind?
Yes, it's the same pattern. In a therapy, everything is interesting.
Ja, absolut. Beide folgen derselben Struktur. Es ist nicht nur wichtig, was man sagt, sondern wie man es sagt, welche Worte man benutzt. Alles kann zum Schlüssel werden. Auch die Motive, mit denen wir spielen, Treppen, Türen, das Öffnen und Schließen, haben fast etwas Kindliches und zugleich Symbolisches. Ich glaube, das Publikum versteht schon nach 10 Minuten, dass Lillian nicht einem Verbrechen auf der Spur ist, sondern letztlich sich selbst. Trotzdem macht es Spaß, dieser scheinbaren Tätersuche zu folgen. Das Vokabular ist ja ähnlich. Sitzungen, Projektion, Übertragung. Es ist dieselbe Grammatik.
Jodie Foster als Lillian ist beeindruckend, auch als amerikanische Schauspielerin, die sich vollkommen auf das Französische einlässt. Hatten Sie beim Schreiben bereits Jodie Foster als Schauspielerin im Kopf?
Actually, like this was like part of the desire of the film.
Ja, das war tatsächlich Teil der ursprünglichen Filmidee. Als Anne Berest mir diese Figur gab, hieß sie Liliane Steiner und war zunächst gar nicht als Amerikanerin gedacht. Aber als ich die Idee hatte, dass Jodie Foster das spielen könnte, ergab plötzlich alles Sinn. Eine Amerikanerin in Paris, eine Frau im Exil, leicht unsicher in der Sprache, die sich ein anderes Leben konstruiert. Dieses imaginierte Pariser Leben passte perfekt zu der Figur. Ab diesem Moment war klar, das ist für mich der Grund, diesen Film zu machen. Das trieb mich an.
Jodie Foster hat gesagt, dass das Spielen auf Französisch ihre Stimme und ihr Selbstvertrauen verändert. Sehen Sie das auch so?
Ich kenne sie als Zuschauerin natürlich aus ihren Filmen, in denen sie Englisch spricht, und lerne sie jetzt auf Französisch noch näher kennen. Wir sind in gewisser Weise unterschiedliche Personen in unterschiedlichen Sprachen. Bei Jodie ist es besonders faszinierend, weil ihr Französisch nicht nur fließend, sondern nahezu perfekt ist. Es wirkt, als würde sie in dieser Sprache etwas verbergen. Wovor flieht sie? Wovor rennt sie weg? Ich würde also sagen, ja, sie ist eine andere Person auf Französisch. Und diese beiden Personen sind so interessant, dass ich froh war, beide im Film zu haben.
What we loved about Lillian Steiner.
Und was wir an der Figur der Lillian Steiner außerdem so lieben, oft erzählen Geschichten von einer verletzlichen Frau, die irgendwie stark wird. Aber hier war es genau umgekehrt. Es ist die Geschichte einer starken Frau, die in gewisser Weise verletzlich wird. Und mir hat das gefallen.
Es gibt auch Traumsequenzen im Film. Wie sind Sie an die Visualisierung von diesen unbewussten Prozessen herangegangen? An die Visualisierung von Erinnerung und Traum?
Oh, it was such a fun part of the process because.
Das war einer der spannendsten Teile des Prozesses. Wie stellt man das Unbewusste dar? Triebe, Wünsche, Träume, Fantasien. Ich liebe Brian De Palma, David Lynch und Maya Darren. Wir verbinden das Unbewusste häufig mit Surrealismus. Mich interessiert beim Unbewussten aber eher der Hyperrealismus. Auch KI-Bilder fand ich dafür spannend. Sie eröffnen einen neuen visuellen Kontinent. KI ist dabei so verdammt beängstigend. Das zieht mich in gewisser Weise an. Im Bereich von Nachrichten und Medien machen mir KI-Bilder wirklich Angst. Im Kino dagegen sind sie für mich vor allem ein Werkzeug, ein grafisches Werkzeug, das einem Drehbuch folgt. Man kann einfach Worte eingeben und es liefert einem Bilder. Ich komme vom Schreiben, von der Literatur. Die Vorstellung, Worte einzugeben und daraus Bilder entstehen zu lassen, hat für mich fast etwas Magisches.
In a way, when Spellbound, when Hitchcock did Spellbound with Dali.
Für seinen Psychothriller Spellbound hat Alfred Hitchcock Salvador Dali gebeten, eine fantastische Traumsequenz zu schaffen. Das fand ich spannend und habe einige KI-Experten gefragt, ob sie mir helfen. Hinterher habe ich an den Bildern gearbeitet, zum Beispiel indem ich ganz dezente Elemente wie Spiegel auf dem Boden platzierte und sie auf den Bildschirmen im Set einfügte. Jodie tauchte einfach in diese vorhandenen Bilder ein. Es war kein Greenscreen. Das hat Spaß gemacht.
Eine Therapeutin in eine Ermittlerin zu verwandeln, wirft natürlich auch ethische Fragen auf, Fragen von Vertraulichkeit und Grenzüberschreitungen. Wie wichtig war Ihnen diese Ebene?
I would say that don't do that at all. Don't go to this shrink. This is a very bad therapist.
Ganz ehrlich, ich würde Ihnen raten, gehen Sie nicht zu dieser Psychiaterin. Sie ist eine furchtbare Therapeutin. Natürlich ist das auch unsere größte Angst, dass jemand, dem wir unsere intimsten Geheimnisse anvertrauen, diese Informationen missbrauchen könnte. Aber hier befinden wir uns im Bereich der Fiktion. Ich wollte daraus keine theoretische Debatte über Berufsethik machen. Mich interessierte vielmehr, eine Figur an ihre Grenzen zu führen. Wenn eine Figur nicht in Gefahr gerät, wird es dramaturgisch uninteressant. Gerade, dass sie beruflich und moralisch ein Risiko eingeht, fand ich spannend.
Die französische Regisseurin und Drehbuchautorin Rebecca Slutkowski über ihren Film Paris Murder Mystery mit Jodie Foster in der Hauptrolle. Der Film kommt übernächsten Donnerstag ins Kino am 16. April. Das war's mit Vollbild. Uns gibt es linear im Programm vom Deutschlandfunk Kultur samstags von 14.30 Uhr bis 16 Uhr oder natürlich im Podcast über die Deutschlandfunk-App. Ich bin Susanne Burg.